Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Pascal Auduce liest die vierte von 9 Folgen des Romans Der letzte Sommer der Tauben von Abbas Kider. Der ältere Bruder des 14-jährigen Noah, Bakir, war verschollen und ist auf einmal wieder aufgetaucht. Er nennt sich jetzt Abu Talah al-Anbari. Der Bruch in seinem Leben war die Entführung und Ermordung seiner Verlobten Samira. Aus dem höflichen, mathematikbegabten jungen Mann wurde ein brutaler Gotteskämpfer. Für die Jugend gibt es kaum noch Orte, wo man sich treffen kann. Und dann wird vor Noahs Augen eine unverschleierte Frau unbarmherzig gesteinigt.
Das Geschenk des Kalifats. Jemand klopft an die Haustür. Suad eilt hin. Mit Karimas fröhlichem Wesen strömt sofort große Lebendigkeit in den Hof. Sie umarmt Suad herzlich. Karima streift ihren Niqab ab und lässt ihn auf ihren Arm fallen.
»Verdammt, ich fühle mich in dem Ding wie ein Mehlsack«, sagt sie und deutet auf ihre Brüste und ihren Hintern. »All das hier, geschaffen von Gott, und trotzdem soll es niemand sehen dürfen. Was für ein Unsinn!«
Ihr Blick fällt ins Wohnzimmer. Als sie mich bemerkt, lächelt sie breit.
»Noah, du hast nichts gehört, oder?«
»Ich bin taubstumm, kann nichts hören, kann nicht sprechen«, antworte ich grinsend. Karima kommt auf mich zu. Die flüchtige Berührung meiner Wange mit ihren Lippen und die Wärme ihrer Haut fühlen sich an wie ein Sonnenstrahl.
»Er ist ja richtig erwachsen geworden«, sagt Karima zu Suad und mustert mich mit gespieltem Ernst. »Er hat sogar schon Haare über der Oberlippe.«
»Hast du sie noch alle?« entgegnet Suad.
»Lass ihn in Ruhe!«
Beide brechen in herzhaftes Gelächter aus. Karimas kurze schwarze Haare, durchzogen von frechen blonden Strähnen, wirken rebellisch. Sie ist anders als meine Schwester mit ihrem sanften Wesen. Nachdem Karima auch meine Mutter begrüßt hat, setzen sich die Frauen zusammen in die Küche. Ich möchte die lebhafte Runde ungern stören und gehe zur Haustür, um aufs Dach zu meinen Tauben zu ziehen. Doch Karima ruft mir hinterher.
»Noah, komm her!«
»Ja?«
»Setz dich zu mir!«
»Warum?«
»Komm schon! Ich hab's gesagt!«
Sie greift nach meiner Hand und zieht mich in die Küche.
»Ich habe gute Nachrichten für dich«, sagt sie mit leuchtenden Augen.
»Was denn?«
»Die Bildungsbehörde hat beschlossen, dass alle Schüler von der 1. bis zur 11. Klasse ohne Prüfung versetzt werden.«
»Wie bitte?«
»Glückwunsch! Du bist jetzt in der 9. Klasse.«
Ein Lächeln erscheint auf meinem Gesicht. Für einen Moment überlege ich, ob sie mich auf den Arm nimmt.
»Freust du dich nicht?«
»Doch, doch, natürlich. Ich bin nur überrascht. Aber du machst keinen Scherz, oder?«
»Ich schwöre es. Das ist ja Wahnsinn.«
»Und bekomme ich als Überbringerin dieser Nachricht eine Belohnung?«
Ich könnte dich auf die Wange küssen.«
»Das könnte mir gefallen«, sagt Karima und lacht, und auch Mutter und Suad kichern und gratulieren mir.
Karima, die bis vor kurzem an der Al-Salam-Grundschule unterrichtet hat, greift in ihre Tasche und zieht einen Brief heraus.
»Ich habe noch mehr gute Nachrichten. Ich darf wieder als Lehrerin arbeiten. Nur für Mädchen und unter ein paar strengen Auflagen.«
»Was sind das für Auflagen?«, fragt Mutter.
»Ich muss an einem 2-wöchigen Workshop teilnehmen, dem Kalifen Treue schwören und eine Reueerklärung unterschreiben.«
»Eine Reueerklärung?«, fragt Suad.
»Ja, ich muss schriftlich bestätigen, dass ich es bereue, für die alte Regierung als Lehrerin gearbeitet zu haben.«
Trotz der seltsamen Bedingungen strahlt Karima vor Glück.
»Wisst ihr, es ist alles nur ein großer bürokratischer Unsinn.«
»Herzlichen Glückwunsch«, sagen Mutter und Suad wie aus einem Mund.
Doch Suad runzelt die Stirn.
»Wenn du wieder unterrichten darfst, heißt das, Frauen dürfen jetzt generell arbeiten?«
»Nur in ein paar Berufen. Als Mujahida bei der Polizei oder in der Armee, als Lehrerin für Mädchen, Ärztin für Frauen.«
»Dann habe ich wohl den falschen Beruf gewählt.« Al Pacino kehrt zurück. Ich renne zu Mohammeds Elternhaus und klopfe an die Tür, bereit, ihm von den Neuigkeiten zu erzählen. Doch bevor ich etwas sagen kann, ruft eine seiner Schwestern aus dem Inneren:
»Er ist im Imbiss!«
Der kleine Laden liegt in einer schmalen Nebenstraße hinter der Al-Rahman-Moschee. Durch die offene Tür sehe ich Mohammed und sein Vater Nurullah. Der Vater sitzt hinter der Kasse, Mohammed bereitet konzentriert Sandwiches zu. Der Geruch von heißem Fett und frischen Falafeln dringt nach draußen. Als Nurullah mich bemerkt, hebt er kurz das Kinn in Richtung Mohammed. Der lässt gleich alles stehen und liegen und kommt zu mir heraus. »Viel Spaß«, ruft uns sein Vater zu. »Lass uns spazieren gehen«, sagt Mohammed. Gemeinsam verlassen wir die Gasse und biegen in die belebte Basarstraße ein. »Ich habe gute Neuigkeiten«, beginne ich. »Wir sind ohne Prüfung in die nächste Klasse versetzt worden.«
»Weiß ich doch schon«, sagt Mohammed.
»Mein Vater hat es im Mitteilungsblatt der Regierung gelesen.«
»Du könntest wenigstens so tun, als wärst du überrascht«, sage ich grinsend.
Er zuckt mit den Schultern.
»Freut mich trotzdem.«
Wir schlendern durch die engen Gassen der Medina. Die Stimmen der Basarstraße verblassen und eine seltsame Ruhe legt sich über die alten, verwitterten Häuser.
»Wie geht's Ahmed und seinen Tauben?«, frage ich.
»Der Junge hockt nur noch auf dem Dach«, sagt Mohammed. »Er spricht kaum noch mit uns. Die Tauben, die leben besser als wir.«
Ich zögere, dann frage ich, »Bist du sauer auf mich? Du bist in letzter Zeit so still.«
»Sauer? Warum?«
»Ich weiß nicht, du wirkst so abweisend.«
Mohammed bleibt stehen.
»Sei nicht kindisch, Noah. Ich bin nur überfordert. Meine ältere Schwester ist mit ihren Kindern bei uns eingezogen. 12 Leute in 3 Zimmern. Mein Vater baut ein Zimmer im Hof und ich helfe bei allem. Es bleibt kaum noch Zeit für irgendetwas anderes.«
»Tut mir leid.«
»Danke, aber wie soll ich dir das erklären? Es ist, als würde alles um mich herum zusammenbrechen. Ich arbeite, ich helfe, aber am Ende fühlt sich alles sinnlos an.«
»Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid«, sage ich. »Bei mir ist es, seit der Steinigung an der Kreuzung gehe ich kaum noch raus. Es macht mich fertig.«
»Gestern haben sie einen Mann aufgehängt«, sagt Mohammed.
»Warum?«
»Weiß keiner genau. Sie sagen, er war ein Spion.«
Wir gehen weiter. Zwischen uns nur die Schritte. Schließlich frage ich, »Hast du etwas von Shirzad und seiner Familie gehört?«
Mohammed kickt einen kleinen Stein vor sich her und weicht meinen Blick aus.
»Ich war ein paar Mal bei ihrem Haus. Erst schien es leer, dann hat mir eine fremde Frau geöffnet, die kein Arabisch sprach.
Vielleicht sind sie rechtzeitig geflohen.
Vielleicht.«
Wir setzen unseren Weg fort. Die Gassen wirken verlassen und selbst der Basar scheint stiller als sonst. An einer Ecke huschen 4 Männer an uns vorbei, ihre Gesichter angespannt, immer wieder schauen sie sich um.
»Sie machen, was sie wollen«, sage ich.
Mohammed legt eine Hand auf meine Schulter und flüstert,
»Was, wenn auch wir etwas machen?«
»Wie meinst du das?«
»Lass uns anfangen, sie zu ärgern. Nur kleine Sachen. Plakate abreißen, Sprüche an Wände malen, kleine Zeichen.«
»Und dann?«
»Ich weiß nicht. Wenigstens tun wir etwas.«
»Warum nicht?«
»Ich muss zurück zum Imbiss. Ich hol dich am Nachmittag ab«, sagt er. »Dann reden wir weiter. Und vielleicht spielen wir auch Fußball.«
»Al Pacino wäre stolz«, sage ich.
Wir lachen und schauen uns an. Es fühlt sich gut an. Der Torwart, der den Tauben nachsieht. Einen Taubenzüchter sollte man auf keinen Fall ins Tor stellen. Das betrifft auch mich selbst. Spätestens seit jenem Spiel, bei dem ich wie hypnotisiert das Tor verließ, weil ich eine Gruppe verirrter Tauben am Himmel sah, bin ich für meine Mannschaft ein Risiko. Ich vergaß alles um mich herum und eilte nach Hause, um meinen Schwarm aufsteigen zu lassen. Das Tor blieb leer, der gegnerische Stürmer hatte leichtes Spiel und wir verloren. Seitdem verfolgt mich der Spott und die anderen vertrauen mir nicht mehr. Früher war Fußball unser Leben. Nachmittags saßen wir in Cafés, fieberten mit der Nationalmannschaft oder bei den legendären Duellen zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona. Von Mohammed und Shirzad, eingefleischten Barcelona-Fans, hatte ich mich auf ihre Seite ziehen lassen, eine kleine Rebellion gegen meine Familie, die geschlossen hinter Real stand. Diese Rivalität brachte uns zum Lachen, zum Streiten und vor allem zusammen. Heute gibt es keine Fußballübertragung mehr, die Cafés sind geschlossen und jede öffentliche Versammlung wird streng überwacht. Selbst unser eigenes Spiel ist reglementiert. Lange Hosen, keine lauten Jubelrufe und zu Gebetszeiten müssen wir unterbrechen. Manchmal frage ich mich, wie lange sie uns überhaupt noch spielen lassen. Onkel Ali scherzte einmal,
»Wenn die Mujahideen eine Mannschaft gründen, wird keiner jemals versuchen, ein Tor gegen sie zu erzielen. Wer will schon riskieren, nach dem Spiel nicht mehr heimzukehren?
Wider Erwarten stehe ich heute wieder im Tor. Zu Beginn läuft es besser als gedacht. Ich halte die ersten Schüsse ab und als ein paar Vögel am Himmel kreisen, widerstehe ich der Versuchung, den Blick zu heben.
»Es ist gar nicht so hoffnungslos mit dir«, ruft Mohammed über das Feld und grinst.
Für einen Moment fühle ich mich wie früher, frei, leicht, lebendig. Doch in einer Spielpause schweifen meine Gedanken zu Shirzad. Er war ein Teil von uns. Mit seinem Lachen, seiner Leidenschaft für absurd schlechte Kung-Fu-Filme und seinem unermüdlichen Einsatz auf dem Platz. Was ist mit ihm geschehen? Lebt er? Ist er im Exil? Oder ist er Teil jener Geschichte geworden, über die wir nicht mehr sprechen? Das Spiel geht weiter, ich kassiere 2 Tore in kurzer Folge. Wir schenken den Sieg her, aber das Spiel endet immerhin mit einem Unentschieden, für mich ein kleiner Triumph. Nach dem Abpfiff klopft Mohammed mir auf die Schulter.
Vielleicht bist du doch mehr als nur ein Taubenzüchter.
Die Hand der Moschee. Nach dem Spiel sitzen Mohammed und ich auf der Mauer der Al-Salam-Grundschule und lassen die Füße baumeln. Die letzten Sonnenstrahlen tasten über der Kuppel der Moschee, werfen lange Schatten und tauchen das Viertel in ein warmes, orangefarbenes Glühen.
»Als du vorhin gesagt hast, du willst zurückschlagen, dachte ich, du machst Witze«, beginne ich vorsichtig. »Aber du meinst es ernst, oder?«
Mohammed grinst schief.
»Natürlich meine ich es ernst. Die Frage ist nur, wie?«
Ich mustere ihn aus den Augenwinkeln.
»Parolen an die Wände? Gegen das Kalifat? Oder keine Religion ist besser als Menschenwürde?«
Er schüttelt den Kopf.
»Langweilig. Das haben die doch schon 1000 Mal gesehen. Jemand schreibt es, sie übermalen es. Damit erreichst du nichts.«
»Und was schwebt dir vor?« frage ich. Mohammed lehnt sich zurück, sein Blick schweift über die Dächer, als suchte er dort eine Antwort.
»Denk mal an die Comics, die ich früher gezeichnet habe. Bilder sagen mehr als Worte. Sie sind direkter.«
»Die Mujahedin als Teufel mit Hörnern?« schlage ich halb ernst, halb spöttisch vor.
»Ist mir zu plump. Ich wäre für eine Moschee mit einem Minarett. Aus dem Minarett streckt sich eine große Hand und zerdrückt die schwarze Flagge des Kalifats.«
Ich sehe es klar vor mir und für einen Moment bin ich sprachlos. Es ist mächtig, klar und gefährlich.
»Das wird jeder verstehen«, sage ich schließlich. »Und es ist nicht gegen Religion«, fügt Mohammed hinzu.
»Du bist ein Genie.« Er lächelt schwach, doch in seinen Augen liegt ein scharfer Ernst.
»Wenn sie uns erwischen, nageln sie uns beide an die Wand.«
»Wann legen wir los?«
»Morgen Mittag. Ich bringe Farben und Pinsel mit. Du besorgst ein weißes Plakat, einen Hammer und ein paar Nägel.«
Wir springen von der Mauer. Während wir langsam durch die schmalen Gassen gehen, wandert mein Blick zum Himmel. Eine einzelne Taube zieht hoch über uns Kreise, die Flügel leuchten im Licht der Abendsonne. Ich kann sie nicht ganz genau erkennen, aber es kommt mir so vor, als wäre es wieder die Taube mit dem grünlich schimmernden Hals. Mohammed schüttelt den Kopf.
»Schon wieder eine fremde Taube, oder?«
»Ja«, antworte ich, den Blick auf sie gerichtet. Er klopft mir auf die Schulter.
»Na dann, Herr der Tauben, geh zu ihr. Ich melde mich.«
Mit einem letzten schiefen Lächeln wendet er sich ab und verschwindet in den Schatten der Gassen. Ich bleibe stehen und schaue weiter zur Taube hoch über mir, die frei durch den Abendhimmel fliegt. Ich lasse sie in Ruhe. Es gibt keine grünen Tauben. Und wenn es sie doch gibt, lassen sie sich nicht fangen. Der Abgemagerte und die Vogelscheuche. Am nächsten Tag hole ich meine Tauben von ihrem morgendlichen Flug zurück. Die Luft ist klar, mein Inneres brodelt. Heute werden Mohammed und ich unseren Plan umsetzen. Die Aufregung bereitet mir Magenschmerzen. Ich habe die ganze Nacht über kaum geschlafen. Auf dem Weg zur Hauptstraße kaufe ich ein großes weißes Plakat. In einem anderen Laden besorge ich Nägel. Einen Hammer habe ich zu Hause. Mit meinen Einkäufen in der Hand kehre ich ins Haus von Onkel Ali zurück und warte auf Mohammed. Meine Füße wippen unaufhörlich, mal bin ich voller Vorfreude, mal voller Angst. Als Mohammed eintritt, öffne ich ihm die Tür und führe ihn ins Wohnzimmer. Seine Tasche ist voll mit Pinseln, Farben und alten Zeitungen. Er breitet die Zeitungen auf Möbeln und dem Boden aus, legt alles andere sorgfältig hin und prüft die Pinsel, wie ein Musiker, der sein Instrument stimmt.
»Die Stimmung muss passen«, spricht er und öffnet das Fenster weit.
Sein Gesicht ist angespannt, Schweißperlen glitzern auf seiner Stirn. »So sehen die großen Künstler aus«, scherze ich, doch Mohammed reagiert nicht. Vertieft in seiner Arbeit beginnt er, die Farben zu mischen. Die Atmosphäre im Raum verändert sich, als wäre etwas Bedeutendes im Entstehen. Ich lasse ihn arbeiten und gehe rüber ins Elternhaus, wo meine Mutter in der Küche steht. Der Duft von Kufte und Bratkartoffeln schleicht sich durch jede Ritze hinaus in den Hof. Sie reicht mir zwei Teller, voll beladen. »Ihr solltet essen, um stark zu bleiben«, sagt sie streng. »Noah, du bist viel zu dünn und Mohammed sieht aus wie eine Vogelscheuche.« »Mama, schlank sein ist gesund«, erwidere ich lachend. »Richtig essen ist gesund«, entgegnet sie mit Nachdruck. Ich kehre mit den Tellern zurück zu Onkel Alis Haus. Als ich das Wohnzimmer betrete, sehe ich Mohammed über das Bild gebeugt, seine Hand führt präzise Striche aus. Ich stelle seinen Teller ab und ziehe mich zurück, setze mich in die kleine Küche meines Onkels und esse. Nach zwei Stunden intensiver Arbeit ruft Mohammed mich ins Wohnzimmer. Als ich eintrete, sehe ich das fertige Werk. Eine mächtige Hand wächst aus einem Minarett und zerdrückt die schwarze Flagge des Kalifats, umgeben von einem leuchtenden Lichtschein. Die Farben sind lebendig, die Botschaft unmissverständlich. Mohammed signiert das Bild mit den Worten: Al Pacino schlägt zurück. »In einer Stunde ist es trocken«, sagt er fast zu sich selbst. »Und was dann?«, frage ich. »Die Mittelschule ist der perfekte Ort. Dort hängen wir es auf. Direkt vor dem Busbahnhof, wo es jeder sehen wird«, erklärt er mit entschlossenem Blick. »Treffen wir uns um Mitternacht vor deiner Tür? Schaffst du das?« »Ich denke schon. Alle gehen früh schlafen. Ohne Fernsehen ist der Abend langweilig.« Der kurze, lange Weg. Ich höre nur das rhythmische Schnarchen meines Vaters, der neben mir auf seiner Matratze liegt. Ich schiebe die Decke zur Seite, ziehe mir etwas über und gleite durch den Hof, die Treppe hinauf aufs Dach, wo ich das zusammengerollte Plakat hinter dem Wasserspeicher versteckt habe. Ich klemme es mir unter den Arm. Der kleine Hammer und die Nägel stecken in meiner Hosentasche. Ich setze mich, lehne mich an den Speicher. Von hier aus sehe ich den Taubenschlag drüben auf dem Dach meines Onkels. Kein Flügelschlag stört die Dunkelheit, meine Tauben schlafen. Ich blicke in die sternklare Nacht. Der Mond fehlt. Er verpasst etwas, denke ich. Ich versuche, die Nervosität abzuschütteln. Für einen Moment hoffe ich, Mohammed kommt nicht. Dann könnte ich einfach zurück ins Bett schleichen, die Nacht vergessen und mir selbst einreden, ich hätte es nie ernst gemeint. Doch schon sehe ich ihn in der Ferne und erkenne sofort, dass Mohammed entschlossen ist, wachsam, seine Bewegungen sind zielgerichtet. Ich steige vom Dach und ohne ein Wort zu wechseln, machen wir uns auf den Weg zur Schule Al-Jinan für Jung. Ein plötzlicher Lichtschein lässt uns innehalten. Ein Auto nähert sich. Instinktiv werfen wir uns hinter ein geparktes Fahrzeug. Der Polizeiwagen rollt langsam die Straße entlang, seine Scheinwerfer gleiten über die Wände. Wir atmen nicht. Als das Auto verschwunden ist, kommen wir wieder hinter dem Fahrzeug hervor und gehen weiter. Ich zucke kurz zusammen, als mich plötzlich von der Seite zwei Augen anleuchten. Nur eine Katze.
»Alles in Ordnung?« flüstert Mohammed.
»Ja«, antworte ich mit brüchiger Stimme. Wir setzen unseren Weg fort. Die Angst umhüllt uns wie ein unsichtbarer Schleier.
»Wir lassen uns nicht aufhalten«, sagt Mohammed.
»Ja«, antworte ich ohne jede Überzeugung. Trotz allem gehen wir weiter, Schritt für Schritt, bis wir vor der Schule stehen. Die Straße ist menschenleer, nur eine schwache Lampe beleuchtet den Platz. Ich gebe Mohammed das eingerollte Plakat, meine Hände zittern. Er breitet es vor mir aus und wir machen uns gemeinsam daran, es an die Wand zu nageln. Die ersten Schläge mit dem Hammer sind zögerlich, das Geräusch klingt viel zu laut in meinen Ohren. Mohammed nimmt mir den Hammer ab und arbeitet mit vorsichtigen, gezielten Bewegungen weiter. Als wir fertig sind, treten wir ein paar Schritte zurück und betrachten unser Werk im schwachen Licht. Eine Mischung aus Angst und Stolz erfüllt mich. Wir haben es getan. Wir rennen durch die leeren Gassen zurück, das Adrenalin treibt uns voran. Erst als wir unser Viertel erreichen, verlangsamen wir wieder unsere Schritte.
»Wir sollten uns eine Woche lang nicht sehen«, sagt Mohammed. »Auch die Nainawa-Straße meiden.«
»Verstanden.«
»Shirzad wäre stolz auf uns.«
»Ja,
Al Pacino auch.«
Ein Drache spuckt Feuer. Lang liege ich wach im Bett. Erst Euphorie, dann Angst, dann wieder Stolz. Wir haben es gewagt. Als der Himmel draußen heller wird, finde ich etwas Ruhe und schlafe ein. Ich wache spät auf, zerschlagen, schwerfällig. Beim Frühstück berichtet meine Mutter von den neuesten Geschehnissen. Die Nainoa-Straße wurde am Morgen vollständig abgeriegelt. Ein Polizeiauto fährt hin und her, Kontrollpunkt vor der Schule. Ich sage nichts. Am liebsten würde ich diesen Tag überspringen, einfach aus der Zeit herausfallen.
»Warum so still?«, fragt meine Mutter.
»Du siehst blass aus«, sagt Suat. »Ich hab nur schlecht geschlafen.« Nach dem Frühstück steige ich aufs Dach. Die Tauben flattern träge umher, während ich in die Nachbarschaft spähe. Alles wirkt ruhig, doch jedes Mal, wenn sich ein Auto nähert, halte ich den Atem an, aus Angst, es könnte vor unserem Haus stoppen. War es ein Fehler, unseren Bandnamen Al Pacino auf das Bild zu schreiben? Einige Mitschüler kennen diesen Namen. Was, wenn einer redet? Der Gedanke, dass wir einen entscheidenden Fehler begangen haben könnten, dröhnt in mir. Ich verbringe den Rest des Tages mal bei den Tauben, mal auf dem Sofa, unfähig, mich auf irgendetwas zu konzentrieren. Erst am Abend, bislang hat keiner an unsere Tür geklopft, löst sich die Anspannung langsam in mir. Als ich höre, dass Onkel Ali nach Hause kommt, gehe ich zu ihm rüber. Er mustert mich mit einem Blick, der schwer zu deuten ist.
»Hast du gehört, was auf der Nainauer Straße passiert ist?«, fragt er.
»Keine Ahnung.« Mein Magen zieht sich zusammen.
»Ein paar mutige Leute haben ein Bild gemalt.«
»Hast du es gesehen?«, frage ich und versuche, es möglichst beiläufig klingen zu lassen.
»Ich habe nur gehört, dass es eine Moschee zeigt, die Feuer auf die Flagge des Kalifats speit, wie ein Drache.«
Ich bin überrascht. So schnell verbreiten sich also Gerüchte und verwandeln sich in Legenden.
»Hut ab«, sagt Onkel Ali. »Echt originell.«
Das Haus am Fluss. Eine Woche später. Ich wache auf und das Erste, was ich höre, ist ein Schluchzen. Als ich in die Küche komme, sehe ich Mutter am Tisch sitzen, die Tränen fließen unaufhaltsam über ihr Gesicht. Neben ihr steht Suat, ihre Hand ruht sanft auf Mutters Schulter. Sie flüstert beruhigend, zart. Ich höre nicht, was sie sagt, doch ihre Worte scheinen Trost zu spenden.
»Was ist passiert?«
»Sie vermisst Oma und Opa«, sagt Suat und wirft mir einen Blick zu, der zur Zurückhaltung mahnt. Ich suche nach den richtigen Worten. »Ich vermisse unsere Großeltern auch«, sage ich. Mutter hebt den Kopf, ihre Augen sind rot, ihr Gesicht ist von Erschöpfung gezeichnet. Suat wendet sich mir zu.
»Lass uns bitte allein.«
Meine Mutter hat neben ihrer Schwester Halima noch drei ältere Brüder. Insgesamt habe ich 11 Cousins und Cousinen. Die Großeltern sind das Herz der Familie, das Zentrum, wo wir uns jedes Jahr zum Zuckerfest, Opferfest oder am Ende der Sommerferien treffen. Doch dieses Jahr ist es anders. Wir leben jetzt im Kalifat, im Haus des Islams, während die Großeltern und die Onkel im Land der Ungläubigen wohnen. Vor dem Haus der Großeltern haben sich meine Eltern zum ersten Mal gesehen. Das Mädchen Raja stand gerade vor der Tür, als Akram, ein junger Mann, vorbeikam und die Schönheit des Mädchens bewunderte. Er sprach Raja an, sie wies ihn neckisch ab. Der Hahn auf dem Zaun sei ansehnlicher als er, sagte sie. Doch Akram blieb hartnäckig, ging immer wieder am Haus vorbei, bat schließlich um ihre Hand und gewann ihr Herz. Am Tag der Verlobung wurde jener Hahn geschlachtet, der bei ihrer ersten Begegnung auf dem Zaun gestanden hatte. Er wurde gegrillt und als Festmahl serviert. Das Anwesen der Großeltern liegt in einem kleinen Dorf an der breitesten Stelle des Flusses. Der Bauernhof schließt viele Felder und Tiere mit ein. Mit Opa Ramadan fuhren wir Kinder oft auf seiner Eselskutsche durch die umliegenden Dörfer. Er erzählte Geschichten, in denen Fantasie und Wirklichkeit verschwammen und Magie eine Rolle spielte. Einmal sprach er von einem Mann, der den geheimen 100. Namen Gottes kannte und deshalb mit Tieren sprechen konnte.
»Was würdet ihr tun?«, fragt er uns, »wenn ihr diese Namen kennen würdet?«
Nächtelang stellte ich mir vor, wie es wäre, mit Tieren zu sprechen. Heute weiß ich, man muss nicht die einzelnen Laute verstehen, um ihre Sprache zu verstehen. Tauben flüstern mit ihren Flügeln. Im letzten Sommer erzählte ich meinem Großvater von meinen Vögeln. Er lachte.
»Weißt du, dass Tauben an keinen Gott glauben?«, fragte er. »Auf ihren Flügeln sehen sie, dass niemand im Himmel sitzt.«
»Opa, bist du etwa ein Ungläubiger?«, fragte ich erstaunt.
»Nein«, sagte er,
Ich bin ein Agnostiker.
Was ist das?
Jemand, der die Frage nach Gott für unbeantwortbar hält. Wichtiger erscheint ihm, Gurken von Zucchini unterscheiden zu können. Das macht am Esstisch den Unterschied, nicht Gott.
Ich lachte. Vielleicht sind Tauben ja auch Agnostiker.
Vielleicht, sagte er. Darum sind sie so friedlich.
Oma ist das Gegenteil von Opa. Sie spricht wenig, ist ihrer eigenen Aussage nach keine Plaudertasche. Wenn wir dort waren, zeigte sich ihre Liebe in Umarmungen, die nicht enden wollten, und in Mahlzeiten, die wie Geschenke waren. Sie war der Mittelpunkt des Hauses. Die Tante und die Onkel organisierten Ausflüge, gingen mit uns Kindern schwimmen, fischen, wir spielten Karten oder Backgammon miteinander und grillten fast täglich. Wir Kinder hatten unsere eigenen Abenteuer. Besonders mochte ich die Quelle, eine kleine Oase am Flussufer. Dort planschten wir stundenlang. Einmal, ich war 9 Jahre alt, küssten meine Cousine Fatima und ich uns hinter einem Feigenbaum. Wir hatten die Älteren beobachtet und wollten es ausprobieren. Doch das Küssen fand ich langweilig und wir kehrten schnell zu unseren Spielen zurück. Jahre später lachten wir darüber. Die Zeit bei den Großeltern war magisch, jedes Jahr aufs Neue. Doch nun bleibt uns so ein Sommer verwehrt. Mutter sitzt in der Küche und weint. Flügel der Einsamkeit. Der Himmel ist voller Leben. Meine Tauben teilen ihn sich mit 4 anderen Schwärmen. In der Ferne entdecke ich 3 Tauben, die sich verirrt haben. Mal schließen sie sich einem Schwarm an, mal einem anderen, doch keiner scheint wirklich ihrer zu sein. Eine von ihnen, eine graue Taube, fliegt schließlich in Richtung meines Schwarms. Wilde, meine mutige Warzentaube, reagiert sofort. Mit einem kraftvollen Flügelschlag sendet sie ein Signal. Die Graue erwidert es und die beiden gleiten gemeinsam davon. Fauler Sack, mein gemächlicher Träumer, folgt ihnen ohne Zögern. Auch die anderen beiden verirrten Tauben schließen sich ihnen an. Gemeinsam formieren sie nun eine neue Gruppe von 5 Vögeln. Ich setze den Lockvogel auf den Zaun und hole meinen Schwarm herunter. Doch die neue Formation fliegt unbeirrt weiter, verschwindet aus dem Viertel und bald kann ich sie nicht mehr sehen.
Pascal Udüs las die 4. von 9 ungekürzten Folgen des Romans Der letzte Sommer der Tauben von Abbas Kider. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Diese Folge finden Sie 7 Tage lang im Internet bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Juliette Groß. Der Bundestag stimmt heute über das sogenannte Tariftreuegesetz ab. Es soll dafür sorgen, dass öffentliche Aufträge künftig nur noch an Unternehmen mit Tarifbindung vergeben werden. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Marei Beermann.
Konkret sollen die Unternehmen in Zukunft verpflichtet werden, ihren Beschäftigten Tariflöhne und tariflich festgelegte Arbeitsbedingungen wie etwa Urlaub oder Sonderzahlungen zu gewähren. Ziel ist es, Lohndumping zu verhindern und einen fairen Wettbewerb für tarifgebundene Betriebe zu schaffen. Die Abgeordneten beraten außerdem in erster Lesung über zahlreiche weitere Gesetzentwürfe der Bundesregierung, unter anderem über 2 Vorlagen, um große Bauvorhaben wie neue Straßen oder Brücken zu beschleunigen. Umwelt- und Sozialverbände sehen einen Frontalangriff gegen ihre Interessen und demokratische Rechte, weil Klagen dagegen erschwert werden sollen. Auch eine Gesetzesänderung zum